ARD Sounds.
Wenn mir zu heiß ist, dann kann ich einiges dagegen unternehmen. Ich kann mir ein Glas Wasser holen gehen zum Beispiel und dann auch in den Schatten gehen, am liebsten und besten unter einem großen Baum. Aber was macht der Baum? Denn gehen ist das Stichwort. Denn diese Option hat der schattenspendende Baum nicht. Im Gegensatz zu Tieren können Pflanzen nicht weglaufen. Trotzdem sind dieser Baum und andere Pflanzen dem Hitzestress nicht hilflos ausgeliefert. Sie haben ihre ganz eigenen Techniken und Strategien entwickelt, um mit Hitze und Wassermangel umzugehen. Und darum geht's heute hier bei uns in die Kuh. Was können Pflanzen gegen Hitzestress und Wassermangel tun? Und wie können wir sie in Zeiten des Klimawandels dabei unterstützen?
IQ. Wissenschaft und Forschung.
Bei ARD Sounds und heute mit Franzi Konitzer aus dem IQ-Team. Über die Strategien von Pflanzen bei Hitzestress spreche ich heute mit Peter Nick. Er ist Professor für molekulare Zellbiologie am Karlsruher Institut für Technologie, KIT. Hallo, Herr Nick.
Hallo, freut mich.
Ja, Herr Nick, wenn mir zu heiß ist, kann ich weglaufen, die Pflanze nicht. Was aber mit mir wahrscheinlich vorher passiert ist, dass ich anfange zu schwitzen. Also mein Körper versucht, sich über Verdunstung zu kühlen. Menschen schwitzen, Hunde hecheln, Vögel öffnen ihre Schnäbel. Aber was kann denn eine Pflanze?
Im Prinzip schwitzt sie auch. Und zwar macht sie das folgendermaßen. Pflanzen haben in ihren Blättern sogenannte Spaltöffnungen. Das sind also kleine Öffnungen, die geschlossen werden können auf Bedarf, wie unser Mund eben. Das lateinische Wort heißt Stoma, das heißt nichts anderes als Mund. Und über diese Spaltöffnungen verdunsten sie Wasser. Und auf die Weise können sie ihre Blatttemperatur kühlen. Mhm. Problem, wenn es heiß ist, ist es meistens auch sehr trocken. Das heißt, die Pflanze muss dann entscheiden, wie viel Wasser steht ihr zur Verfügung, und abhängig davon kann sie eben die Spaltöffnungen aufmachen oder eben auch nicht, weil sie vielleicht Wasser sparen muss. Also sie hat die Wahl zwischen Pest und Cholera. Entweder abkühlen und dafür vielleicht vertrocknen oder umgekehrt.
Was passiert denn, wenn aus der Hitze dann Hitzestress wird, also wenn das zu lange andauert, wenn das mit dem Schwitzen nicht mehr hilft, was macht dann die Pflanze mit den Spaltöffnungen, oder ist es dann sogar irgendwann schädlich?
Ja, wenn es sehr heiß ist und die Spaltöffnungen deswegen geöffnet sind, dann verliert die Pflanze natürlich Wasser. Solange sie genug Wasser hat, tut sie das tatsächlich und es ist sozusagen ihre erste Reaktion. Aber wenn die Hitze dann andauert und die Pflanze feststellt, dass sie eben langsam austrocknet, dann hat die Pflanze aber noch andere Möglichkeiten, sich zu helfen. Beispielsweise kann sie Hitzeschutzproteine bilden. Das geht relativ schnell, innerhalb von wenigen Minuten beginnt sie damit. Und diese Hitzeschutzproteine legen sich wie eine schützende Hülle um den Photosyntheseapparat. Und auf die Weise kann dann das Blatt eben auch höhere Temperaturen ertragen und es sich dann leisten, die Spaltöffnung zu schließen, um Wasser zu sparen. Das Problem bei dem Hitzestress ist nämlich, Photosynthese ist was sehr Raffiniertes, übersetzt und ganz vereinfacht gesagt, entsteht bei der Photosynthese ein Strom, tatsächlich freie Elektronen, die werden über eine Membran geleitet. Also ein Strom fließt über die Membran und aus diesem Strom wird am Ende chemische Energie hergestellt. Klingt verrückt, ist aber so. Und dieser Strom ist sehr, sehr gefährlich, wenn der nicht sofort dann umgesetzt wird. Und bei Hitzestress gibt es eben so einen Stau. Das heißt also, der Strom staut sich an und dann kann eben passieren, dass diese Elektronen sich dann ein anderes Opfer suchen. Sie springen nämlich dann auf den Sauerstoff drauf, der ja bei der Photosynthese entsteht. Und dann entstehen sogenannte reaktive Sauerstoffspezies. Genau dasselbe passiert in unserem Körper, wenn wir eine Entzündung haben. Auch da entstehen reaktive Sauerstoffspezies. Das heißt also, es gibt eine Entzündungsreaktion, die natürlich dann sehr, sehr zerstörerisch ist, weil diese reaktiven Sauerstoffspezies, die greifen die DNA an, die greifen die Membranen an, die greifen die Proteine an, die führen also zu Schäden. Und eine Strategie ist es, solche Sauerstoffspezies eben abzufangen, also im Prinzip entzündungshemmende Stoffe zu bilden. Und da sind die Pflanzen Meister darin. Und das machen sie eben dann auch ganz schnell, wenn sie merken, oh, der Hitzestress geht nicht vorüber, der dauert an. dann versuchen sie sich ihm anzupassen.
Mhm. Also im Grunde genommen macht die Pflanze ein bisschen wie ihr eigenes Ibuprofen oder ihr eigenes Aspirin.
Genau, übrigens Aspirin ist ursprünglich ein Pflanzenstoff und wird genau für diese Funktion eingesetzt. Ah. Also wir haben die Pflanze da sozusagen gemolken für unser Kopfweh.
Ah, sprich aus Birkenweiden war das doch irgendwie Acetylsalicylsäure.
Genau, Salix ist die Weide, also tatsächlich aus der Rinde von Weiden wurde es ursprünglich gewonnen, aber alle Pflanzen können das herstellen und machen das auch, wenn sie gestresst sind.
Wann in der Evolution haben Pflanzen diese Strategie entwickelt, mit Hitze oder auch Hitzestress umzugehen?
Die sehr ursprünglichen Landpflanzen haben keine Spaltöffnungen. Die Moose zum Beispiel haben keine. Und auch die Algen haben keine, brauchen natürlich auch keine, da sie ja im Wasser leben. Erfunden wurden die Spaltöffnungen vor ungefähr 450 Millionen Jahren. Das war lange bevor irgendein Tier seinen Fuß auf festes Land gesetzt hat. Da haben nämlich die ersten Pflanzen schon an Land gelebt. Das waren moosartige Pflanzen. Die waren auch nicht allein. Sie haben gemeinsam mit Pilzen es geschafft, das lebensfeindliche Land zu erobern. Und vor ungefähr 450 Jahren sind die ersten Spaltöffnungen entstanden. Und das war so erfolgreich, dass alle Pflanzen, die danach entstanden sind, diesen neuen Trick genutzt haben.
Okay, aber wenn ich ein Moos jetzt sehe, dann hat das zwar keine Spaltöffnungen, aber auf zellulärer Ebene dann seine ganz eigenen Strategien.
Ja, ein Moos hat keine Spaltöffnung. Moose können das nicht. Die machen noch einen ganz anderen Weg. Und der andere Weg ist, naja, wenn der Stress sehr stark ist, kämpfe nicht, gib dich dem Stress hin. Das heißt, die Moose trocknen aus und sie fahren ihren Stoffwechsel ganz stark runter. Also sie gehen quasi in einen scheintoten Zustand über. In diesem Zustand sehen sie tot aus, aber sie können viele Jahre da überdauern. Man hat inzwischen sogar Moose in den Weltraum geschossen, das haben die weggesteckt. Und hinterher, wenn es wieder Wasser gibt, nehmen sie das Wasser auf und innerhalb von wenigen Stunden funktioniert alles wieder. Sie ergrünen, die Photosynthese läuft wieder und sie können wieder weiter wachsen.
Mhm. Irre. Sie haben es ja auch eben erwähnt, Pflanzen waren schon lange an Land oder sind an Land gegangen, zusammen mit Pilzen, lange bevor ein Tier den Fuß, eine Flosse an Land gesetzt hat. Aber es gibt ja signifikante Unterschiede zwischen Pflanzen und Tieren. Was sind denn da die wichtigsten Unterschiede, vielleicht gerade wenn es um den Umgang eben mit Hitze und Hitzestress geht?
Also der grundsätzliche Unterschied ist natürlich die Ernährungsweise. Tiere müssen immer irgendjemand anderen essen, um selber bestehen zu können. Und Pflanzen haben eben den Trick der Photosynthese. Diesen Trick haben die Pflanzen allerdings nicht selbst erfunden, sondern das waren Prokaryoten, also bakterienartige Wesen, sogenannte Cyanobakterien, im Allgemeinen bekannter als Blaualgen. Das sind nämlich gar keine Eukaryoten, das sind also zellkernlose, einfache Wesen. Und die haben die Photosynthese vor ungefähr 2,5 Milliarden Jahren entwickelt.
Die Cyanobakterien haben diese Photosynthese entwickelt. Okay.
Genau. Ja. Und die richtigen Pflanzen sind dadurch entstanden, dass sie eine solche Cyanobakterie gefressen hat. Also die erste Pflanzenzelle, die war also vorher eigentlich eine tierische Zelle. Und die hat die gefressen, aber nicht verdaut, sondern hat sie domestiziert. Und aus dieser ursprünglich freilebenden Cyanobakterie ist dann der Chloroplast entstanden.
Vor kurzem ist aus Ihrem Labor ja heraus eine Studie veröffentlicht worden. Da ging es eben um diese Chloroplasten, die auf den Cyanobakterien mit der Photosynthese beruhen, beziehungsweise um Plastiden. Was ist das und worum ging es in dieser Studie?
Wir haben also herausgefunden, dass unter Stress, den haben wir im Experiment simuliert mit Hilfe eines Stresshormons, das heißt Jasmonsäure, das ist so eine Art pflanzliches Adrenalin.
Das würde die Pflanze auch produzieren oder ausschütten,
das macht sie,
bei Hitzestress?
Das produziert sie bei Stress, bei Hitzestress, bei Trockenstress, bei Kältestress, aber sie macht es in verschiedener Weise. Also die Pflanze kann das unterscheiden, aber das ist ein zentrales Stresshormon, wie bei uns Adrenalin im Prinzip. Und diese Jasmonsäure, dieses Stresshormon, führt dazu, dass plötzlich aus diesen Chloroplasten Finger rauswachsen. Die können sehr lange werden, also sie können die ganze Zelle durchspannen. Ist also sehr eindrucksvoll, sieht auch cool aus irgendwie, aber auch ein bisschen mysteriös. Zunächst dachte man, naja, also das sind ja diese Chloroplasten und das sind ja eigentlich Eigenlebewesen gewesen. Und bei Bakterien findet man manchmal auch so fingerartige Auswüchse, womit Bakterien untereinander genetisches Material austauschen. Man nennt es Sexpili, das ist eine Art Form, ja praktisch man nennt es Pseudosexualität, Austausch von genetischem Material. Und das hat man eben für diese Stromuli auch vermutet. Und das war natürlich eine coole Idee und die wurde auch hochrangig publiziert und alle fanden das total spannend. Und dann wurde das durch ein sehr schönes, elegantes Experiment allerdings gnadenlos widerlegt.
Okay, die Chloroplasten in einer Pflanzenzelle haben nicht sexähnliche Beziehungen miteinander,
nein,
sondern?
Sie haben diese Finger und diese Finger machen aber keine Verbindung. Und dann war natürlich die Frage, wofür sind diese Finger da? Und wir haben dann rausgefunden, dass diese Finger ein Hilferuf sind. Ein gestresster Chloroplast kann mit Hilfe von diesen Fingern andere Teile der Zelle, zum Beispiel die Mitochondrien, aber auch den Zellkern selbst, berühren und kann darüber Signale austauschen. Die Signale kennen wir noch nicht. Wir haben eine Vermutung, aber wir kennen das Signal noch nicht. Und dieses Signal führt dann dazu, dass im Zellkern helfende Gene angeschaltet werden. Die werden dann in Proteine übersetzt und diese Proteine werden dann in den gestressten Chloroplasten hinein transportiert.
Also
ist ein Hilferuf.
Ja, also ich stelle es mir vor, eine Pflanze, ich bleibe einfach bei meinem schönen Baum, am liebsten den direkt vor meinem Balkon, der ist prima. Wenn der unter Hitzestress ist oder es ist zu heiß, dann in seinen Zellen die Chloroplasten senden einen Hilferuf aus, indem sie diese Finger, diese Stromuli bilden und dann, und dann werden die entsprechenden Gene aktiviert, damit dann ja das Schutzprogramm der Zelle anlaufen kann. Und das ist ja was, das kann ich zum Beispiel als Mensch oder als Tier allgemein, das können wir nicht. Oder diese Arten von, ja, wie gehe ich mit Hitzestress um, das gibt's bei uns nicht.
Naja, also wir Menschen sind da sozusagen, wir versuchen natürlich eine Körpertemperatur konstant zu halten, dadurch, dass wir eben schwitzen oder zittern, je nachdem, ob es zu heiß oder zu kalt ist. Aber an sich können unsere Zellen unterschiedliche Körpertemperaturen nur sehr schlecht ertragen. Also wenn ihre Körpertemperatur unter 35 Grad sinkt, sind sie tot. Wenn sie 42 Grad Fieber haben, sind sie auch tot. Und Pflanzen können das aber.
Weil sie ja nicht weglaufen können.
Die müssen das können, sonst hätten sie nicht überlebt.
Müssen sich was anderes überlegen.
Mhm.
Wenn ich jetzt auch gerade dann denke, bei steigenden globalen Durchschnittstemperaturen und auch veränderten Bedingungen für die Pflanzen, die wir haben, auch unsere Nutzpflanzen, was macht Pflanzen noch klimaresilient?
Also im Prinzip gibt es drei Möglichkeiten, wie wir Menschen da auf den Klimawandel reagieren können. Die erste und eigentlich beste Version wäre, wir sollten unser Verhalten, unsere Politik ändern und dafür sorgen, dass der CO2-Gehalt in der Luft wieder absinkt. Aber ja, zwar heißen wir Homo sapiens, aber mit der Vernunft ist es momentan nicht sehr weit bestellt. Der zweite Weg wäre, dass wir versuchen, die Nutzpflanzen resilienter zu machen. Zum Beispiel dadurch, dass wir neue Pflanzen züchten, die beispielsweise weniger Wasser verbrauchen, die zum Beispiel bessere Hitzeschockproteine haben und deswegen auch höhere Blatttemperaturen ertragen können. Und die brauchen natürlich dann weniger Wasser, um ihre Blätter zu kühlen und können mit weniger Wasser auskommen. Wir haben tatsächlich darüber auch schon geforscht an der Weinrebe. Da haben wir also wilde Reben gefunden im Auenwald. Die können das sehr gut und die sind sehr, sehr effizient im Anschalten von solchen Hitzeschockproteinen. Und deswegen können die unter Hitzestress ihr Wasser viel besser sparen als eben eine normale kommerzielle Weinrebe. Und wir versuchen jetzt gerade zu züchten, also mit Partnern zusammen haben wir jetzt schon Kreuzungen durchgeführt. Wir wissen auch, welche Gene hier eine Rolle spielen. Dann können wir also natürlich dann das Züchten beschleunigen. Das ist keine Gentechnik, sondern das ist einfach natürliche Züchtung sozusagen. Aber wir nutzen molekulares Wissen, um dann in der Vielzahl von Nachkommen die richtigen schnell heraussuchen zu können, die vielversprechend sind. Da sind wir jetzt schon ein Stückchen vorangegangen und obwohl das heute viel effizienter geht als früher, ist es wahrscheinlich so, dass möglicherweise meine Enkel diesen Wein werden trinken können. Ich wahrscheinlich nimmer. Das heißt, wir brauchen noch irgendwas, was schneller funktioniert als Züchtung.
Also weil Sie haben ja gesagt, eins ist CO2-Gehalt in der Atmosphäre verringern, zwei ist Züchten und dann
Nummer drei wäre sich Helfer suchen. Pflanzen haben ja eben das vor 500 Millionen Jahren geschafft, das Land zu besiedeln, weil sie das nicht alleine tun mussten, sondern sie haben das zusammen mit anderen Organismen gemacht, nämlich mit Pilzen und auch zum Teil mit Bakterien. Und es gibt bei jeder Pflanze um die Wurzel herum eine sogenannte Mikrobenflora, also praktisch viele Mikroorganismen, also Pilze und Bakterien, die da leben. Und die leben nicht zufällig da, sondern die werden von der Pflanze gezielt angelockt. Und die bekommen was von der Pflanze, und zwar Nahrung, aber auch interessante Stoffe, die die brauchen. Im Gegenzug produzieren solche Bakterien beispielsweise Stoffe, die der Pflanze helfen, mit Stress fertig zu werden. Wir hatten es vorher vom Aspirin. Wir haben beispielsweise herausgefunden, dass unter bestimmten Stressbedingungen die Weinrebe sich Bakterien anlockt, die Aspirin herstellen können im Boden und das dann der Pflanze zur Verfügung stellen.
Und das macht sie auf Bedarf?
Das machen die Bakterien, wenn die Pflanze sie ruft. Und die Pflanze ruft mit einem Alarmsignal. Das kennen wir noch nicht, aber wir haben die Vermutung, dass dieses Stresshormon Jasmonsäure dabei eine Rolle spielt. Möglicherweise eine Abwandlung von diesem Hormon, was gasförmig sein kann und sozusagen duftet. Die Pflanze duftet sich also sozusagen ihre Helfer herbei und die helfen dann der Pflanze, mit dem Stress fertig zu werden. Und da können wir natürlich viel schneller etwas tun als mit Züchtung, nämlich dadurch, dass wir dafür sorgen, dass unsere Böden für solche Bakterien günstig sind.
Was denn zum Beispiel für die Böden zu tun? Also einfach auf eine gute Diversität zu achten? Oder?
Genau, wenn Sie mit Bodenexperten sprechen, die sagen Ihnen, naja, also die Humusschicht in unseren landwirtschaftlichen Böden hier in Deutschland, die ist in den letzten 60 Jahren von ungefähr 50 Zentimeter auf weniger als 10 Zentimeter geschrumpft. Und es liegt einfach daran, dass wir quasi die Böden durch unsere Art von Landwirtschaft zu sehr auslaugen und ihnen keine Chance geben, sich wieder zu regenerieren. Man kann natürlich große Erträge erzielen mit Mineraldünger, das geht. Aber das hat natürlich dann auch Probleme für das Bodenleben. Beispielsweise die Mykorrhiza, von der Sie bestimmt schon gehört haben.
Das sind Pilze, die in speziellen Gemeinschaften mit Pflanzen leben, oder?
Genau. Und es ist tatsächlich so, dass fast alle Pflanzen, also über 80% aller Landpflanzen, leben mit solchen Wohngemeinschaften sozusagen, mit solchen Pilzen zusammen. Ist für viele Pflanzen sehr wichtig, weil die Mykorrhiza erlaubt der Pflanze, Phosphor aus dem Boden aufzunehmen. Es gibt eigentlich genug Phosphor im Boden, der meiste ist aber für Pflanzen nicht zugänglich, weil er eben stark gebunden ist. Und die Mykorrhiza, das sind also Pilze, die um die Pflanzenwurzeln herum wachsen, die von der Pflanze gefüttert werden mit Zucker. Und im Gegenzug holen die für die Pflanze den Phosphor aus dem Boden und stellen den der Pflanze zur Verfügung. Aber wenn ich jetzt zum Beispiel mit Phosphatdünger dünge, dann wird die Mykorrhiza nicht toleriert von der Pflanze. Ist ja auch logisch. Sie braucht ja dann keine Mykorrhiza, weil sie bekommt ja das Phosphat kostenfrei, weil die Mykorrhiza muss sie ja füttern mit Zucker. Ah. Das heißt, die Pflanze entscheidet dann, dass sie den Phosphat viel billiger kriegen kann und dann siedelt sich keine Mykorrhiza an. Das heißt also, in unseren normalen landwirtschaftlichen Böden, wo sehr viel Mineral gedüngt wird, kann sich das Bodenleben so gar nicht wirklich gut ausbilden. Das heißt, wir müssen ein bisschen schauen, wie wir beispielsweise Mineraldünger reduzieren und mehr mit organischem Dünger arbeiten. Dann haben wir natürlich das Problem, wo kriegen wir den her? Wie bringe ich den im Boden ein? Das ist natürlich auch mit mehr Arbeit verbunden, natürlich auch mit mehr Kosten. Und dann wird es politisch. Sind wir Verbraucherinnen und Verbraucher dazu bereit, für unsere Lebensmittel einen höheren, nämlich einen angemessenen Preis zu bezahlen? Wenn ja, können die Landwirte natürlich anders agieren und können natürlich mit gesünderen Böden arbeiten. Und dann bindet übrigens solche gesunden Böden viel CO2, viel mehr als die normalen Böden. Man schätzt, dass ein Drittel des CO2-Pools in der Luft durch gesunde Böden gebunden werden könnte weltweit. Ha. Das ist ein Wort.
Wir haben jetzt viel gehört über die Resilienz von Pflanzen, wie sie mit Hitze umgehen, obwohl sie eben nicht weglaufen können. Was denken Sie, wer ist besser dafür gewappnet? Mein Baum oder ich?
Ihr Baum natürlich.
Danke. Lieber Herr Nick, vielen herzlichen Dank für das Gespräch.
Vielen Dank Ihnen für die Fragen.
Das war's für diese Folge des IQ-Podcasts. Noch mehr Folgen von IQ findet ihr bei ARD Sounds, der Podcast-Plattform der ARD, und überall sonst, wo es Podcasts gibt. Die Redaktion für diese Folge hatte Florian Pfalz-Eder. Mein Name ist Franzi Konitzer und ich sage Ciao und Servus. Bis zum nächsten Mal.